Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stell dir mal vor, du hast hier einen Stapel an Unterlagen vor dir liegen.
Mhm.
Auf den ersten Blick geht es um Luxus-Schreibgeräte. Genauer gesagt um eine neue Kollektion von der Schweizer Manufaktur Carandasch.
Genau.
Der Name ist Damier. Wir haben hier nicht nur die offiziellen Produktinfos, sondern auch einen Feuilleton-Artikel und ja, einige Texte, die sich mit der Kulturgeschichte von Mustern beschäftigen.
Sehr spannend.
Unsere Mission ist es also nicht, dir einfach nur einen Katalog vorzulesen. Wir wollen verstehen, was hier eigentlich passiert. Warum nimmt eine Manufaktur, die ja für ihre Präzision bekannt ist, ausgerechnet ein Schachbrettmuster?
Denn das bedeutet Damier auf Französisch.
Richtig. Warum nehmen die das und machen es zum zentralen Design einer ganzen Kollektion? Was hat das strategische Spiel der Könige mit dem intimen Akte Schreibens zu tun?
Okay.
Okay, lass uns das mal auspacken.
Und diese Frage, die führt uns sofort in ein hochinteressantes Spannungsfeld. Denn dieses Schachbrettthema ist kulturell extrem aufgeladen. Das reicht von Autoren wie Jorge Luis Borges, für den das Brett so eine Art kosmisches Modell für eine übergeordnete Ordnung ist, bis hin zu Stefan Zweigs Schachnovelle.
Klar, der Klassiker.
Wo genau diese Ordnung zur reinen geistigen Obsession wird. Carandasch spielt hier also ganz bewusst mit einer sehr tiefen, fast schon philosophischen Symbolik. Es geht um viel mehr als nur um schwarz-weiße Kästchen.
Absolut. Und der Feuilleton-Artikel, den wir hier haben, steigt genau da ein. Die zentrale These ist, in einer Welt, in der unsere Kommunikation immer schneller, kürzer, flüchtiger wird, denk an E-Mails, an Chats, da zelebriert diese Kollektion das exakte Gegenteil, die Entschleunigung.
Genau, nämlich die langsame, bewusste, fast schon feierliche Geste des Schreibens. Jeder Satz wird hier wie ein Zug in einer Schachpartie verstanden, überlegt, vorbereitet, kontrolliert und am Ende eben entschlossen.
Und das Faszinierende daran ist ja, dieser Gedanke ist alles andere als neu. Er knüpft an eine Idee an, die schon hunderte von Jahren alt ist.
Ach wirklich? Ja, wir haben hier einen Textauszug von Benjamin Franklin. Der hat schon 1786 in The Morals of Chess geschrieben, er sagt, die wichtigste Fähigkeit, die man beim Schach lernt, sei Circumspection.
Circumspection, also Umsicht.
Genau, Umsicht. Die Fähigkeit, das gesamte Brett, alle möglichen Konsequenzen im Blick zu behalten und nicht nur dem ersten Impuls für den nächsten Zug nachzugeben.
Das ist ein tolles Bild. Man tauscht quasi die schnelle Reaktion gegen die durchdachte Aktion.
Exakt. Und diese strategische Weitsicht, diese Umsicht, lässt sich eins zu eins auf das Formulieren eines wichtigen Gedankens, eines Vertrages oder eines persönlichen Briefes übertragen.
Mhm.
Du denkst über die Konsequenzen nach, bevor du die Figur oder eben das Wort setzt. Das ist die Grundidee, die hier mitschwingt.
Okay, das leuchtet ein. Aber in den Unterlagen wird schnell klar, dass Damier nicht nur ein einzelner Stift ist. Es ist ein Konzept, das auf zwei sehr unterschiedliche Linien angewendet wird.
Richtig.
Was genau unterscheidet die?
Ja, das ist der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Kollektion. Damier ist das Designthema, aber es wird auf zwei ikonische Säulen von Carandasch angewendet, die charakterlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Die Lehmann und die Écridor.
Okay.
Man könnte sagen, es sind zwei völlig verschiedene Antworten auf dieselbe Frage nach der Bedeutung von Präzision und Strategie. Gut, dann lass uns mit der ersten anfangen, der Lehmann Damier. Wenn ich mir die Bilder und Beschreibungen ansehe, wirkt die extrem edel und ja, formell.
Sehr klassisch. Die Unterlagen beschreiben sie als Sonderedition, die es nur in Geschenksets gibt, als Füllfederhalter oder Kugelschreiber. Und der Look ist interessant, weil er so zurückhaltend ist.
Stimmt.
Das Schachbrettmuster ist nur auf der Kappe, diamantgraviert. Der Rest des Stiftes, der Schaft, ist dagegen glatt und in tiefschwarzem Lack gehalten.
Und diese Gestaltung ist kein Zufall. Die Linie heißt ja Le Mans, eine klare Referenz an den Genfersee, also die Heimat der Manufaktur.
Ach so, daher der Name.
Genau. Und dass das Muster ausschließlich auf der Kappe zu finden ist, lenkt den gesamten Fokus auf die Geste des Öffnens und Schließens. Es ist ein sehr inszeniertes Objekt.
Ah.
Es geht nicht nur um das Schreiben. Es geht um den Moment, in dem du dich entscheidest zu schreiben.
Das ist ein interessanter Punkt. Aber ist das nicht auch ein bisschen übertrieben? Am Ende ist es doch nur ein Stift?
Mhm.
Lädt man hier nicht ein einfaches Schreibgerät mit viel zu viel Bedeutung auf, vielleicht auch um den hohen Preis zu rechtfertigen, oder steckt da wirklich mehr dahinter?
Das ist eine berechtigte Frage. Aber die Details deuten darauf hin, dass es hier wirklich um ein Gesamtkunstwerk geht. Die Feder des Füllfederhalters zum Beispiel ist aus 18-karatigem rodiniertem Gold.
Okay, und ganz entscheidend? Eine persönliche Gravur auf dem Stift selbst ist bei diesem Modell explizit nicht möglich.
Tatsächlich.
Ja, die Botschaft ist, dies ist ein perfektes, abgeschlossenes Objekt. Eine künstlerische Aussage, die für sich steht. Man kauft hier kein personalisierbares Werkzeug, sondern ein kuratiertes Erlebnis. Und dieses Erlebnis wird ja auch durch die Verpackung unterstrichen. Die Quellen beschreiben eine maßgeschneiderte Geschenkbox, in der ein schwarzes Lederetui liegt.
Das wiederum die Damier-Prägung aufnimmt, genau.
Das Innenfutter des Etuis wird als kühl und klar beschrieben, in Silberfarbe. Alles an diesem Set scheint das Wort Ritual zu schreien.
Absolut. Es ist ein Statement-Objekt. Die Zielgruppe wird in den Analysen auch klar als überwiegend maskulin beschrieben.
Mhm.
Jemand, der Wert auf edle, klassische Materialien wie Lack und Leder legt und die Exklusivität einer limitierten Edition schätzt. Es ist ein Symbol für Stilbewusstsein, für Beständigkeit.
Verstehe.
Es geht um das Zelebrieren des Schreibaktes, nicht nur um den Akt selbst. Okay, das Bild der Lehmann ist klar. Das Statement-Objekt für den Schreibtisch, edel, inszeniert, fast schon zeremoniell. Aber was ist, wenn man diese Idee der Präzision und Strategie jeden Tag bei sich tragen will, nicht nur für die feierliche Unterschrift? Ja, guter Punkt.
Ich nehme an, dafür ist dann die Ecridor-Damier gedacht, oder? Die fühlt sich nach einem radikal anderen Konzept an.
Radikal anders ist genau das richtige Wort. Während die Le Mans eine limitierte Sonderedition ist, ist die Ecridor Damier eine permanente Kollektion, die fest ins Sortiment aufgenommen wird.
Aha. Und der entscheidende visuelle Unterschied, hier ist nicht nur die Kappe, sondern der gesamte Schaft mit dem Damier-Muster überzogen. Ein sogenanntes Damier-Guillouillet. Und der Schaft hat diese für Ecridor typische sechseckige Form. Das ist wichtig, weil das Muster dadurch nicht nur etwas fürs Auge ist, man fühlt es permanent in der Hand.
Genau. Und dieses feine geometrische Relief. Die Quellen beschreiben drei Veredelungen. Platinbeschichtet, gelb vergoldet und rose vergoldet. Und genau hier stoßen wir auf eine wirklich bemerkenswerte und, ich finde, clevere Entscheidung des Herstellers.
Okay. Die normale platinierte Version ist in allen vier Schreibmodi erhältlich. Als Füllfederhalter, Rollerball, Kugelschreiber und sogar als Minenhalter. Also die volle Bandbreite. Aber jetzt kommt's.
Mhm. Die beiden Edelmetallvarianten, also Gelb und Roségold, gibt es ausschließlich als Kugelschreiber.
Moment mal, das ist ja komplett kontraintuitiv. Man würde doch denken, die teuersten Metalle, das Gold, werden für die prestigeträchtigen Sammlerstücke reserviert.
Richtig, für die Füllfederhalter in der Vitrine.
Genau, aber hier machen sie es genau umgekehrt. Sie sagen quasi, das Gold ist nicht für den besonderen Anlass, sondern für deine alltägliche To-Do-Liste.
Exakt. Das ist eine unglaublich starke Aussage. Man bindet die Edelmetalle ganz bewusst an das Alltagsinstrument, an den robusten, zuverlässigen Kugelschreiber.
Wow. Die Botschaft lautet, echter Luxus zeigt sich im Gebrauch, nicht im Besitz. Es ist die Idee von Luxus als Gebrauchsgegenstand, als täglicher Begleiter, der seine Qualität im Einsatz beweist. Das macht das ganze Konzept viel ernster, finde ich. Es ist kein Schmuckstück, sondern ein hochpräzises Werkzeug.
Genau. Und es passt perfekt in den Kontext der gesamten Ecridor-Linie. Caron d'Arche pflegt hier seit Jahrzehnten eine Art Oberflächenbibliothek.
Oberflächenbibliothek.
So nennen sie es in den Unterlagen. Es gibt schon Muster wie Chevron mit seinen Zickzacklinien, Kubrick, das an 3D-Würfel erinnert, oder Racing mit sportlichen Rillen.
Okay.
Aber innerhalb dieser Familie an Mustern ist das Damier, das Schachbrett, mit Abstand das strengste und anspruchsvollste in der Herstellung.
Warum anspruchsvoller? Ist ein Gitter nicht einfacher als ein komplexes Muster?
Im Gegenteil. Ein freieres, organischeres Muster kann kleine Ungenauigkeiten kaschieren. Aber ein Raster ist gnadenlos.
Ah.
Es verzeiht keinen einzigen Fehler. Jedes Feld, jede Linie kontrolliert die nächste. Die kleinste Abweichung würde sofort die gesamte Harmonie zerstören und wäre sichtbar.
Verstehe.
Das Muster wird hier also zum ultimativen Test für die Präzision des Herstellers selbst. Ich stolpere hier in den Quellen immer wieder über dieses Wort Giliochierung oder Gilioché. Das klingt unglaublich technisch, ja?
Ich stelle mir das jetzt einfach wie ein eingeprägtes Muster vor, aber die Texte behandeln das wie eine hohe Kunst. Ist das wirklich so ein großer Aufwand oder ist das vor allem gutes Marketing? Was passiert da handwerklich genau?
Das ist der Kern des Ganzen, der handwerkliche Aspekt. Giliochierung ist eben keine Prägung oder ein Druck. Es ist eine traditionelle, sehr aufwendige Gravurtechnik, die man vor allem aus der Schweizer Uhrmacherei kennt.
Von den Zifferblättern teurer Uhren.
Genau daher. Mit einem Diamantwerkzeug wird das Muster Linie für Linie, Feld für Feld, präzise in das Metall des Schafts geschnitten.
Mit einem Diamanten?
Ja, das erzeugt eine Oberfläche mit mikroskopisch kleinen, scharfen Kanten, die das Licht auf eine ganz bestimmte, kontrollierte Weise brechen und reflektieren.
Okay.
Es ist keine passive Oberfläche, die einfach nur da ist. Sie spielt aktiv mit dem Licht, sie funkelt, sie verändert sich je nach Blickwinkel. Es ist der sichtbare und vor allem fühlbare Beweis für Handwerkskunst, für dieses Savoir-faire, das Caran d'Arche so stark als 100% Swiss-made hervorhebt.
Disziplin in Serie graviert, sozusagen.
Das trifft es gut.
Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, ein Diamant, der dieses perfekte, gnadenlose Muster in Metall schneidet, das hat fast etwas Meditatives. Man denkt an einen Zen-Garten, nur eben in Schweizer Präzisionsarbeit.
Der Vergleich ist gar nicht schlecht. Es erfordert absolute Konzentration und Perfektion. Jedes Stück ist ein Zeugnis dieser Disziplin. Also gut, wir haben jetzt die Produkte verstanden, das Handwerk dahinter. Aber lass uns nochmal zur großen Frage zurückkommen. Was bedeutet das alles? Warum diese ganze Symbolik um ein Schachbrett? Wenn wir jetzt die kulturellen Quellen wieder dazu nehmen, die wir am Anfang nur angeteasert haben, schließt sich der Kreis. Das Schachbrett ist das ultimative Symbol für eine Welt der Ordnung, der Logik.
Mhm.
Eine Welt ohne Unklarheiten und ohne Ausreden. Jede Figur hat klare Regeln. Jede Aktion hat eine unausweichliche Konsequenz. Eine Quelle nennt es wunderbar die höflichste Form der Strenge.
Die höflichste Form der Strenge. Das gefällt mir.
Es ist streng, aber nicht aggressiv. Es fordert einfach nur Klarheit.
Und die Literaturverweise von Borges und Zweig, die du erwähnt hast.
Genau, die passen hier perfekt. Bei Jorge Luis Borges, dem argentinischen Schriftsteller, gibt es ein Gedicht über Schach, in dem das Brett zu einem kosmischen Modell wird.
Okay.
Die Spieler glauben, sie führen die Figuren, aber in Wahrheit sind sie selbst Figuren eines größeren Spielers. Gott, das Schicksal, wie auch immer. Es geht um die Idee einer tiefen, zugrunde liegenden Ordnung.
Und bei Zweig ist es das Gegenteil.
Bei Stefan Zweigs Schachnovelle ist es anders. Da wird diese Ordnung, dieses Denken in Schachzügen, in der Isolation der Gestapohaft zum einzigen Überlebensmittel, aber auch zu einer gefährlichen, zersetzenden Obsession.
Zwei Seiten derselben Medaille also. Ordnung als rettende Struktur und als geistiges Gefängnis.
Exakt. Und indem Caran d'Arche nun dieses aufgeladene Muster wählt, machen sie eine Aussage über das Produkt und über den Akt des Schreibens selbst. Es geht um Präzision, Klarheit, Konzentration.
Die Marketing-Slogans sind also mehr als nur Worte.
Ja. Die Slogans von Strategie und Raffinesse sind das eine, aber das Design selbst ist der eigentliche nonverbale Beweis. Die Oberfläche lässt sich nicht schönreden. Sie ist der Test, ob man es ernst meint.
Der Hersteller kontrolliert das Muster. Aber das Muster kontrolliert auch den Hersteller.
Genau so ist es.
Okay, fassen wir zusammen. Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Interpretationen eines Themas gesehen. Auf der einen Seite die elegante, fast zeremoniell inszenierte Lemmern als Sonderedition. Ein Objekt für besondere Momente, das das Schreiben zelebriert.
Mhm.
Und auf der anderen Seite die technisch präzise Ecridor als permanente Kollektion, die Handwerk und Alltagsnutzen radikal verbindet und Luxus als Werkzeug definiert.
Beiden gemeinsam ist aber die übergeordnete Idee, dem Schreiben in einer flüchtigen Welt wieder Gewicht zu geben. Es zu einem bewussten, fast strategischen Akt zu machen, getragen von der reichen Symbolik des Schachbretts.
Ein Votum für die Tiefe.
Ja, ein klares Votum für die Tiefe in einer oberflächlichen Zeit.
Und ein Zitat aus den Quellen bringt es für mich wirklich auf den Punkt. Lass mich raten. Ein Schachbrett verspricht nichts. Genau das. Ein Schachbrett verspricht nichts, es zeigt nur, ob man es ernst meint. Das gilt für den Spieler auf dem Brett, für den Schriftsteller über dem Papier.
Und wie es scheint, auch für den Hersteller eines solchen Schreibgeräts. Ein perfektes Schlusswort aus den Quellen.
Absolut. Und es lässt mich mit einem letzten Gedanken für dich zurück, der über die Stifte hinausgeht. Die Quellen legen ja nahe, dass unsere Werkzeuge nicht nur unsere Arbeit, sondern auch unser Denken formen.
Ein wichtiger Gedanke. Wenn das stimmt, stellt sich eine interessante Frage. Wie könnte die tägliche Benutzung eines Instruments, das so sehr auf Präzision, Übersicht und strategischer Ruhe basiert, die eigene Herangehensweise an das Schreiben oder vielleicht sogar an das Lösen von Problemen verändern? Beeinflusst das Werkzeug, das wir wählen, am Ende nicht nur den Stil, sondern vielleicht sogar die Substanz unserer Gedanken?